AIDS-Krise. Das war eine entscheidende Wende für die Psychiatrie auch, weil dann eine neue Gruppe auch in die PSAG kam, die ganz stringente Konzepte hatten der Durchsetzung und nicht diese abwartende Haltung der Sozialarbeiter. Willst du noch einen Keks oder so? Ja, ja.
Aber wenn ich zurückblicke, deswegen wollte ich das sagen, sind sehr viele Sachen entstanden gemeinschaftlich. Also wir haben ja auch die FAF gegründet, der Arndt, und Kuhlenkampf, andere dabei, um für die, was jetzt Inklusionsfirmen heißt, ein Dach zu bilden. Das war natürlich toll. Und dann der IFD und die Werkstätten, es waren schon drei Sachen, die sich wirklich entwickelt haben. Und bei allen dreien haben wir ein bisschen mitgeschraubt.
Ich begrüße jetzt erstmal alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 50 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Und heute sind wir wieder mal unterwegs. Und zwar bin ich zu Gast im schönen rechtsrheinischen Köln-Porz und bei Christiane Herlin und Arndt Schwendi.
Arndt Schwendi, geboren 1937 in Hannover, von Beruf Journalist. Du hast deine Ausbildung zum Zeitungsredakteur, zum Journalisten 1957 bereits begonnen und hast dann bei verschiedenen Tageszeitungen gearbeitet. Unter anderem auch bei der NRZ. Von 1974 bis 1978 warst du Leiter der Pressestelle des Landesverband Rheinland. Das war zu den Zeiten der Psychiatriereform. Und du hast durch aktive Mitwirkung sowohl innerhalb des LVR als auch in der neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und anderen Organisationen an dieser Reform mitgewirkt. In dieser Zeit der Psychiatrie-Enquete unter Leitung von Professor Dr. Kuhlenkampf, der war nämlich zu der Zeit auch Dezernent der Gesundheitsabteilung des Landverband Rheinland. Unterstützung hast du beim Abschlussbericht der Psychiatrie-Enquete geleistet. 78 bis 84 hast du in der Stiftung Rehabilitation Heidelberg als Beauftragter, Referent für Öffentlichkeitsarbeit für psychisch Behinderte und Öffnung der Berufsförderungswerke zu deren Aufnahme. Du warst 84 bis 89 Geschäftsführer des Dachverbandes Psychosoziale Vereinigungen, heute Dachverband Gemeindepsychiatrie. In dieser Zeit ist auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen gegründet worden. Und von 89 bis 94 warst du dann Psychiatriereferent der Stadt Köln und maßgeblich am Aufbau der Kölner Sozialpsychiatrischen Zentren beteiligt. Von 1994 bis 2002 warst du Leiter des Sozialamtes der Stadt Köln. Von 2002 bis 2012 Vorsitzender des Bundesverbandes der Inklusionsfirmen BAGIF. Und ab 2012 und danach hast du eine Menge Ehrenämter, unter anderem warst du im Aufsichtsrat des Psychosozialen Trägervereins Solingen. Ja, und Christiane Herlin, du bist 1942 in Wien geboren, in Stuttgart aufgewachsen und von Beruf Ergotherapeutin, damals hieß das noch Beschäftigung und Arbeitstherapeutin. Du hast deine Ausbildung in München gemacht, schon Anfang der 60er Jahre. Und du warst von 1966 bis 1970 in der psychiatrischen Ergotherapie und Sozialpsychiatrie am Maudsley Hospital in London beim Consultant der sozialpsychiatrischen Abteilung Douglas Bennett. 1970 bis 80 in Deutschland hast du im Rahmen der Psychiatriereform in der Stiftung Rehabilitation in Heidelberg gearbeitet und warst auch Mitglied für den Bereich Ergotherapie in der Arbeitsgruppe Ausbildung der Psychiatrie-Enquete. Und du warst Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Von 1985 bis 1992 hast du in der Gesundheitsabteilung des Landesverband Rheinland in Köln auf einer neu geschaffenen Stelle für Arbeitstherapie und Rehabilitation gearbeitet und warst dabei zuständig für die rheinischen Kliniken sowie ambulante kommunale Dienste. Deine Aufgabe war die Unterstützung der neuen Reha-Arbeitsangebote für psychisch Kranke, neue Werkstätten für behinderte Menschen, Integrationsfachdienste, Tagesstätten, Integrationsfirmen, runde Tische Arbeit. 1993 hast du das zweite berufliche Trainingszentrum in Köln eröffnet und hast dort bis 2003 gearbeitet. Inzwischen sind es 40 Berufstrainingszentren in Deutschland, die als Brücken zwischen sozialpsychiatrischen Angeboten und der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt gelten. Seit 2003, seit deiner Pensionierung, bist du ehrenamtlich tätig mit Seminaren, Beratungen zu obigen Themen und bist Senior Consultant in dem 1985 gegründeten europäischen Netzwerk CEFEC, Social Firms Europe. Ja, soweit erstmal die Kurzvorstellung von euch beiden.
Ich bin da wirklich sehr, sehr froh und freue mich sehr, dass das klappt und dass wir heute auch mal anfangen, über diese Zeit der Psychiatriereform und überhaupt die letzten Jahre mal ins Gespräch zu kommen. Wir müssen da nicht jeden Winkel ausleuchten, aber vielleicht kriegen wir so ein paar prägnante Sachen eingefangen. Ja. Wann und wo seid ihr eingestiegen in die Mitgestaltung, ich sag mal, dieses Jahrhundertprozesses, denn das ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Und ihr kommt aus sehr unterschiedlichen Professionen. Erzählt doch einfach mal den Hörern, was so die Anfänge waren, die ersten Berührungspunkte mit Psychiatrie.
Die Anfänge für mich liegen in Hannover. Hannover wurde später auch eine Pionierstadt der Psychiatriereform. Das mich als werdenden Journalist dieses Thema so faszinierte, hatte einen eher traurigen Grund, weil meine Mutter einen Hirntumor hatte, der nicht rehabilitiert wurde. Und darauf reagierte sie mit der Entwicklung einer Psychose.
Ach ja.
Ja, und deswegen habe ich die desolate Psychiatrie der 50er Jahre in einer eigentlich sehr sozialen Stadt wie Hannover sehr gut kennengelernt. Und da war mir klar, das wirst du, wenn du Journalist bist, aufspießen und publik machen, was du hier alles erlebst.
Ah ja, ah ja.
Ich bin eher ins Gesundheitsamt der Stadt Hannover gegangen und habe gesagt, sagen Sie mir mal, wo ich meine Mutter unterbringe. Dann nannte sie ein paar Einrichtungen, die unmöglich waren. Dann habe ich gesagt, besorgen Sie mir doch mal was Humanes. Ja, also wenigstens haben sie da sich versucht rauszudrücken. Und dann habe ich die Karte gespielt, die viele Journalisten spielen, und habe gesagt, wenn Sie nicht morgen in der Zeitung lesen wollen, was Ihr Amt für einen Käse macht in solchen Geschichten, dann helfen Sie mir jetzt weiter. Und dann drehte sich das alles völlig um und hatte ein prima Arbeitsverhältnis. Und ich bin dann mit meiner älteren Schwester und meiner Mutter 2-3 Tage durch ganz Niedersachsen gefahren und habe mir die damaligen Anstalten angeguckt. Meiner Mutter hat immer gesagt, diese Anstalten suchen jemanden, der die Leitung der Hauswirtschaft und der Küche übernimmt. Ja. Sie war nämlich eine brillante Hauswirtschaftsmanagerin. Und da sie nicht blöd war, sondern eben nur durcheinander durch die Psychose, hat sie dann immer gesagt, Kinder, erzählt mir doch nichts. Ja. Und schließlich haben wir sie untergebracht in Ilten, ein idyllisches Dorf bei Hannover, in der Hand einer adligen Familie, wo es Verbindung gab zur Jugendfreundin meiner Mutter. Und die haben ihr ein sehr schönes Zimmer gegeben und alles. Und dann dachten wir, ja, ist ja wunderbar, jetzt ist sie in trockenen Tüchern. Am nächsten Tag, als ich sie besucht habe, war sie aber gar nicht in diesem schönen Haus, sondern in einem jugendherbergsähnlichen, 3 Betten übereinander gestapelten, fürchterlich Schlaftrakt und beklagte sich, dass ihr Urin blau sei. Weiß auch nicht, habe ich nie mehr recherchiert, ob das eine Schockmethode war. Und hat mir in meinem Leben zwei Ohrfeigen gegeben.
Ja.
Die eine war, dass ich sie hier reingebracht hatte, dass die eigenen Angehörigen jemanden in so eine Schlangenhöhe schicken.
Ja, ja.
Da hatte sie ganz schlechte Karten. Ich wusste das ja alles gar nicht. Ja, das war meine erste Berührung mit der Psychiatrie.
Und da warst du aber schon auch Journalist oder zu der Zeit?
Da war ich. Ja, in so einem Stadium. Es gibt ja bei, am Beginn journalistischer Karrieren immer so Sachen, dass man freier Mitarbeiter und sowas so ist. Und ich habe damals für die zwei oder drei Lokalblättchen Jazzkonzerte rezensiert, weil,
ja,
weil ich konnte gut Trompete spielen und bildete mir ein, ich könnte das beurteilen und habe bei der Gelegenheit alle großen Jazzmusiker, Benny Goodman, Trammy Young, also alle, die was damals zu sagen hatten, das war, gehört. Das war sehr schön, ja.
Ja, schön. Christiane, wie war das bei dir? Wo warst du?
Also,
Psychiatrie?
Es gibt einen völlig unbewussten Teil, den ich erst 20 Jahre später erfahren habe, dass mein Urgroßvater Psychiater war im 19. Jahrhundert und in Zwiefalten seine Doktorarbeit geschrieben hat. Die war so sozialpsychiatrisch, sprich, alle Patienten haben Tätigkeiten gehabt. Sie haben einen Schlüssel gehabt, wenn sie schon besser waren, zu der Anstalt. Sie haben Büroarbeit gemacht. Es ist faszinierend. Das habe ich aber lange, nachdem ich längst in der Psychiatrie war, erfahren.
Aha, sozusagen im Blut ein bisschen.
Ja, ja. Also der aktuelle Anlass war vielleicht auch eine Mutter, die mit 48 Jahren Witwe wurde. Mein Vater starb sehr früh, mit 5 Kindern da saß. Und die hatte psychotische Episoden. Wir haben uns da nach Tübingen gewandt, an die Psychiatrie, aber es war nicht notwendig, sie in eine Klinik zu bringen. Ja. Und das ging dann auch wieder vorbei.
Ja. Ja. Und hast du noch nicht an einen Beruf in dem Bereich gedacht?
Ja, doch. Ich hatte schon die Ausbildung zur Beschäftigungs- und Arbeitstherapie. In München gab es nämlich auch diesen Schwerpunkt, immerhin. Und ich habe in Haar Praktikum gemacht.
Ah, ja, ja.
Jenseits irgendwelcher Erkenntnisse. Irgendwie war ein schönes Atelier da und da sind die Patienten. Aber ich hatte keine Ahnung von irgendwelchen Psychiatriezuständen, aber ich habe da eben gedacht, ich muss mal wirklich irgendwo erfahren, was in der Psychiatrie wirklich los ist. Da kam dann der Sprung nach England.
Ja, wir kommen gleich da nochmal drauf. Ja. Ne? Ja. Aber darf ich fragen, in welchem Alter du warst?
Also ich habe die Ausbildung gemacht, da war ich dann 22, da habe ich meine erste Stelle gehabt. Und mit 24 bin ich dann erstmals nach England.
Ach, so früh.
Gut, dann kam die Zeit, dass ich wieder zurück und dann dort eine richtige Stelle angenommen habe. Und das war dann... da war ich 24 bis 28, also 1966 bis 1970.
Also müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber das war ja noch weit vor irgendeinem Hauch einer Reform. Ne? Also das war war ja, wie du auch erzählt hast, eher Schlangengrube als irgendwie reformierte Psychiatrie. Ne?
Ja.
Das finde ich auch so spannend, weil ihr viel früher schon damit konfrontiert wart. Ich bin ja sozusagen ein Kind der Reform. Ich habe 1975 angefangen, aber man hatte so die Hoffnung langsam, es geht besser, es wird besser.
So,
Darf ich denn an der Stelle auch nochmal persönlich werden und fragen, wo habt ihr euch denn, in welchem Zusammenhang habt ihr euch denn kennengelernt?
Wir waren ja beide im Vorstand der DGSB. Der Vorstand tagte damals, glaube ich, alle 4 Wochen, was ja heute unvorstellbar ist. Ja. Ja, das war dann bis zu 20, 25 Leute. War alles nicht so preußisch organisiert, aber hochinteressante Leute und ein internationaler Blick auf die psychosozialen und sonstigen Entwicklungen. Und da war die Christiane schon richtig im Vorstand und die Maria Rabe, ich war damals schon beim Landschaftsverband, hat mich da empfohlen als Helfer für Pressekontakte. Und deswegen bin ich immer in diese Sitzung Und mir sind die Ohren weit abgefallen, worüber die sich alle den Kopf zerbrachen.
Zum Beispiel? Fällt dir was ein?
Es ging immer um die Feinheiten der Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft und der Medizin und dem System. Und es blühten die ersten Konflikte auf, dass ich herausstellte, ein Teil von uns ist stramm links und sogar kommunistisch. Ein anderer ist relativ gelassen, liberal und sozial, so wie ich mich einordnete. Und andere hängen noch einem Bild einer konservativen, medizinischen orientierten Psychiatrie nach. Und allein daraus gab es derartig viele große und kleine Konflikte untereinander und von den Vorstandsmitgliedern in ihren Institutionen, dass genug zu reden war.
Ja.
Und dann, wie hast du mich da entdeckt?
Ach so, die Tradition war, dass es bei jedem Treffen, die waren ja zwei- und dreitägig, ein Festzelt gab, so wie beim Schützenfest. Und abends ein Fest und da spielte irgendeine Band, Dixieland oder sowas. Mhm. Da sah die Christiane mich allein in der letzten Reihe irgendwo sitzen und kam plötzlich auf mich zu, ob ich mit ihr tanzen wollte. Aha. Da habe ich gedacht, ach du Herrlicher, jetzt hätte ich endlich gerne mal meine Ruhe gehabt. Außerdem bin ich kein toller Tänzer. Aber das ging dann harmonisch doch, ganz rhythmisch, harmonisch sehr gut, weil ich hatte schon in den Sitzungen ein Auge auf Christiane geworfen. Aha. Sie war sehr eloquent, blitzschnell mit ihren Argumentationen und sichtbar beliebt bei allen.
Ja.
Also. Interessant. Habe ich zum ersten Mal, höre ich das jetzt. Interessant. Ich habe mich auch nicht politisch oder irgendwie eingeordnet, weil ich hatte eine unglaubliche Sicherheit aus England mitgebracht. Ja. Ich wusste einfach, wie es geht, ohne Politik. Ich wusste, wie Sozialpsychiatrie geht. Ich habe immer bloß gedacht, wer begreift, dass Arbeit zur Sozialpsychiatrie gehört und wer gar nicht, ja. Und daran habe ich dann die Beiträge gemessen. Interessanterweise ist eben beim ersten Mannheimer Kreis, der ja in Mannheim stattfand, in Pörksen wissen wir ja, habe ich ein Protokoll hier noch. Da ist die Hälfte des Protokolls, geht es um das Thema Arbeitstherapie. Ja, da konnte ich also ausführlich über England berichten. Ich habe mich gewundert, ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Ja. Also ich habe das auch da, das Protokoll kann ich dir noch geben. Und da war eine Art Wahrnehmung, da war Maria Rave auch da vorne dran, dass es ein Element ist, was wirklich, wenn man von Sozialpsychiatrie-Reformen spricht, bedacht werden muss.
Nur um das abzuschließen, aber das war dann so, dass du auch dir der Arndt auch schon aufgefallen war in den diversen Runden.
Ja, da kann ich noch dazu sagen, dass es einen berühmten Mannheimer Kreis in Haar gab, München Haar, was ich erkannte von meinem Praktikum. Da hat Horst Eberhard Richter eröffnet, ich durfte ihn einführen, ich weiß noch genau, ein blaues Samtjacke. Und da hat Maria Rave gesagt, ich bringe einen Journalisten mit, der kann hier dann gucken, was er da berichten kann. Aha. So, meine Schwester war aber auch Journalistin und die habe ich dann wieder ausgeladen. Als Geschwister standen wir aber in einem großen Raum, wo der Arndt, also erstmal ein Pressegespräch mit diesen ganzen Psychiatern von Dörner bis Pörksen geleitet hat. Und ich stand hinten und habe gesagt, ich bin mal gespannt, wie der mit den Leuten klarkommt. Und das hat mir schwer Eindruck gemacht. Er hat zuerst lange zugehört und zum Schluss eben gesagt, jetzt redet nicht alle durcheinander, ich muss da draus einen Bericht machen und ich werde euch mal sagen, wie ich mir den vorstelle. Ja. Und dann hat er einen druckreifen Bericht, also das hat mir sehr, sehr gefallen, praktisch, so dass er auch zu verstehen war, wenn er in der Zeitung kam, aber auch sehr interessant und nicht irgendwas so. Und das war für mich einer der ausschlaggebenden Momente für diesen Mein Arndt Schwendi.
Und, hat, und reicht bis heute sozusagen.
Das hat gereicht. Reicht doch noch.
Ich habe meine Frau an der Stelle, kann ich ja sagen, wir haben uns auch in der Psychiatrie kennengelernt, in Düren damals. Die war auch eine Krankenschwester und Krankenpfleger. Und so geht das dann.
Ja.
Und wir sind auch seitdem zusammen, also seit 1975. Warst du aber schon viel früher, also Christiane, du warst schon viel früher in England gewesen.
Ja, 66 bis 70.
Ja. Ah ja, ja.
Und das Merkwürdige war, dass ich da wie die Jungfrau zum Kind kam. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich wollte aber raus aus Deutschland. Das war mehr familiär, weil unsere Familie immer gereist ist. Hab gedacht, ich muss irgendwo hin, wo es interessanter ist. Und die Psychiatrie habe ich mir dann auch irgendwie so zufällig ausgesucht. Und da gab es dann die für mich wichtige Kollegin Elisabeth Pfefflin, Ergotherapeutin. Über mir hat sie schon Examen gemacht und war in Zürich am Burg Hölzli. Das war ja auch eine Psychiatrie, die renommiert war. Ich bin nach Zürich gefahren aus verschiedenen Gründen und habe gesagt, die besuche ich. Mal hören, was es da in der Psychiatrie zu lernen gibt. Die war aber abwesend und man sagte mir nur, die sei in England an dem Maudsley Hospital und die hätte gerade ein Vierteljahr dort sich genehmigen lassen. Da habe ich gesagt, was? Da wollte ich doch schon lange hin. Ich habe auch englische Vorfahren, ich hatte zu England immer gute Kontakte. Ja, ja. Und habe dann unglaublich schnell rausgefunden, wo die ist. Und da war sie eben am Maudsley Hospital, Day Hospital, bei dem Consultant Douglas Bennett.
Ja. Kanntest du den vorher?
Nein, gar nicht. Nee. Also ich hatte dann noch Glück, dass wir einen englischen Botschafter, weil meine Mutter befreundet hatten. Und ich habe gesagt, ich will nach England. Und da gab es das British Council Stipendium. Postgraduate, also nach der Ausbildung, das hatte ich ja. Und der hat mir das besorgt. Also war ich mit einem Stipendium und einem monatlichen Geld und irgendwo hatte ich auch ein Zimmer ergattert bei Freunden, hatte aber keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, Sie werden mir ja wohl sagen, wo ich jetzt hin soll, Stipendium. Nein, das müssen Sie mir sagen. Und dann habe ich zufällig diese Adresse von der Elisabeth Pfefflin gesagt und dann habe ich gesagt, ja, also dann möchte ich mal an das Maudsley Hospital, hat einen Namen. So kam ich dahin. Und da kam ich hin und stellte fest, das steht jetzt auch in der Enquete, in so einem langen Bericht, dass die Engländer eine ausgezeichnete Postgraduate, also zusätzliche Ausbildung für Psychiater hatten. Mhm. Nicht nur Psychiater, sondern Berufe in der Psychiatrie. Also passte ich mit meinem Stipendium genau da rein, weil da waren laufend Stipendiaten aus der ganzen Welt. Mhm. Japan, Südamerika und der Douglas Bennett, der hatte irgendwie eine Vorliebe für Deutschland, weil er da Radtouren machte und eine Freundin hatte, hat er uns später mal erzählt. Der hat gesagt, ja, wenn die Occupational Therapist ist, die nehmen wir, ich brauche sowieso welche, die sich für die Rehabilitation und nicht für das Basteln und Kunsthandwerk interessieren. Ja. Da habe ich gesagt, ja, genau das war meins. Und dann habe ich ein halbes Jahr da verbracht, erstmal. Bin wieder zurück und im Jahr drauf hat er eine Stelle geschaffen und hat wieder niemanden gefunden, keine Englische, die das machen wollte. Und da bin ich dann zurück und das waren die wichtigeren Jahre.
Da bist du dann noch ein Jahr oder ungefähr?
Drei Jahre war ich insgesamt. Ja. Und hatte eine ältere Kollegin, die mich dann eingeführt hat und in Englisch sagt man in a nutshell, in einer Nussschale, habe ich alles mitgekriegt in den 3 Jahren, bis zum heutigen Tag, was Sozialpsychiatrie ausmacht.
Ja,
war so nachhaltig und hat ja dann auch so lange zu einer Freundschaft geführt mit Douglas Bennett. In allen unseren Lebensphasen, also auch Arbeitsphasen, die wir hatten, kam er immer wieder und hat uns auch beraten. Und da weiß ich sehr, sehr viel, was er bis zum Jahr, als er starb, war er noch hier. 1997, ja. Also.
Das hört sich sehr beeindruckend an. Also, was war er denn für ein Typ?
Der kam zur Tür rein und man hat das Gefühl, es ist ein Mensch, mit dem ich sofort Kontakt aufnehmen kann. Ja. Das war eine Ausstrahlung, ohne dass er irgendwas sagte.
Hast du auch so erlebt, oder? Du hast ihn noch erlebt?
Ja, oft. Und er hatte einen irren Humor. Und nichts Professorales. Aber wenn er was sagt, hatte das derartig Hand und Fuß, dass man was damit anfangen konnte. Wir hatten ihn ja später auch bei Angehörigentagung praktisch als Bulldozer der Angehörigenbewegung, um deren Herzen zu öffnen für das Thema Arbeit. Denn die hatten ja eher so eine Schonhaltung. Die Linken, in Anführungsstrichen, hatten den ja weiß gemacht. Die Arbeit, die Ausbeutung, die Arbeit hätte die alle vor uns gemacht. Ja. Ein fürchterlicher Blödsinn. Ja.
Ich denke auch darüber nach, weil er überhaupt nicht doziert hat.
Ja.
Also er war aber mein größter Lehrer. Und da denke ich drüber nach, wie hat er es gemacht?
Und war bescheiden.
Der war immer...
Hatte ein kleines Zimmer im untersten Geschoss des neu erworbenen Hauses für seine Tagesklinik da in Mortsleben.
District Service Center war seine große Vision, was er noch eröffnet hatte. Wie eine Tagesklinik nochmal durch ein Gebäude klar gemacht werden kann. Da waren ganz oben ein paar Betten und das ganze Haus war voll tagesklinischen Aktivitäten. Die Outpatients, also die Poliklinik, die war ganz unten. Also man kam rein und sein Büro war im Keller. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das war höchstens ein Drittel von diesem Raum.
Auch Hausbesuche.
Er braucht es ja nicht, sagt er.
Ein Programm, wozu sich ein deutscher Ordinarius bis heute wohl kaum herablässt.
Ja, und er kam ja dann zu denen, die es begriffen haben. Ich hatte ja im Schlepptau einige, das war ja Heiner Kunze vor allem. Asmus Finsen, ja. Thomas Becker dann, jener. Und die haben alle denselben Eindruck gehabt, dass sie, ich glaube, es war das Wesen, dass er selber immer weiter gedacht hat. Er kam dann eines Tages und sagt, ihr müsst das unbedingt kennenlernen, dieses Buch und was er damit meint. Ich habe da hinten so ein paar Bücher.
Ja.
Und zwar waren das nicht Ärzte, es waren Soziologen, Psychologen, Wissenschaftler, die, um die Sozialpsychiatrie zu verstehen, brauche ich keine Ärzte, die so und so viele Diagnose. Ich brauche ein Wissen von der Gesellschaft und vor allem von dieser Community. Das war ja irgendwie, das könnte ich bis heute umsetzen, überall. Ein Catchment Area, also ein Bezug, Camberwell, das war ein kleiner Teil von London, wo jeder Patient, aber auch jeder bedient wurde. Ob er nur kurz kam, ob er nie mehr kam, ob er chronisch krank war und dann auch ein Haus vorgefunden hatte, was also genau seine Betreuung macht. Ob Leute lange oder kurz behandelt wurden. Und da hat er eine Philosophie draus gemacht, die könnte ich jetzt auf Ensen übertragen.
Ja.
Ja, ich könnte sagen, wenn ihr hier jetzt wirklich Community, Sozialpsychiatrie machen würdet, dann kann ich das euch bildlich, ich habe die Bilder im Kopf, zeigen und sagen, was da wichtig ist dafür.
Ja, muss man wissen, wir sind hier ja in einem Stadtteil, wo eben auch eine große psychiatrische Klinik ist, hier in Köln, rechtsrheinisch.
Ja,
und das war jetzt so die Assoziation,
Assoziation.
Wie man das gestalten könnte.
Ja,
ne?
Ich meine, da kommen wir vielleicht noch drauf. Das ist ja etwas, was dann in Deutschland nicht so verstanden wurde.
Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade, was kam denn davon hier an, wenn da jetzt schon noch Leute da waren, also auch namhafte Psychiater aus der Zeit, die haben das ja dann auch gesehen und wie kam das denn an? War das ein Teil auch dieser ersten Enquete-Bewegung, dass man wusste, es geht, die Psychiatrie kann man anders machen?
Naja, die Arbeitstherapie hatte in der deutschen Psychiatrie ja immer einen hohen Wert. Also das war eigentlich nicht so ein Hammer. Der Change lag meiner Meinung nach daran, dass der Bennett denen eine andere Rolle gegeben hat. Genau wie bei Salia. Mhm. Er hat gesagt, ihr seid hier Arbeiter und könnt hier auch wohnen und werdet behandelt. Mhm. Das ist ein völlig anderes Sicht der Dinge. Ne? Also selbst jemand wie der Felzin hat sich ja gegen den starken Ausbau arbeitstherapeutischer Aktivität gewehrt. Bei dem lag mir daran, dass die Leute in Gruppen agieren lernen, was ja auch schwere Arbeit ist, seelisch.
Also ich glaube, der Punkt, wie du sagst, war die Aufwertung von Arbeit, dass sie auch wirklich ein ganz humanes Bedürfnis war, konnte er im Rahmen der Tagesklinik viel, viel besser machen. Ja. Er hat daneben eine Rehabilitationsunit, also einfach ein neues Haus, wo die Leute dann bleiben konnten nach der Behandlung und wirklich so wie das berufliche Trainingszentrum ihre Kapazitäten bis hin zu einer Inklusionsfirma, die hat er auch noch gegründet, ja, mit Woolworth. Ja. Er hat gesagt, wir müssen direkt die Brücke zur Arbeitswelt machen. Ja. Und das hat er auch durch die Aufträge, also die Büroarbeit oder die Computerarbeit, er hat Forschungsaufträge, also diese simplen Listen abhaken und vor Computer gab es noch nicht, Lochen und Punchcards, also ja, und die hat er aber reingeholt, um zu zeigen, psychisch Kranke können viel mehr und die können genauso geistige Arbeit machen, ja. Mhm. Und das war ihm aber aus dieser Position leichter als die Deutschen, die aus der Anstaltspsychiatrie gemeint haben, jetzt müssen sie da was Besseres machen. Mhm. Und solange die Institution war, das habe ich ja später beim Landschaftsverband auch nochmal in Angriff genommen, mit ganz bescheidenen Ergebnissen. Und was man noch sagen kann, die Engländer hatten damals schon 116 Tageskliniken in ganz England.
Also damals heißt in den Ende der 60er?
Ja, also in den 60er Jahren schon. Mhm. Das steht auch in der Enquete, in dem einen Bericht. Und wir hatten drei. Ja. In Frankfurt, in Heidelberg und Bosch in Berlin.
Ja.
Und da war das Verständnis ein völlig anderes und von daher ist die Arbeitstherapie eigentlich auch immer eine ganz merkwürdige Rolle. Ich hatte sie ja auch. Die Ärzte haben erst in den 80er Jahren verstanden, Dörner, als die Firmen kamen.
Ja.
Da plötzlich, ja, ich sage, das habe ich doch seit 15 Jahren schon gesagt, ja, dass man vieles aufbauen muss, ja. Da kam dann zum Glück die ganze Bewegung mit den Integrationsfirmen und den Inklusionsfirmen. Und da hat man dann auch gesehen, was psychisch Kranke können.
Ja.
Da gibt es aber noch einen wichtigen Punkt mit der Arbeitstherapie.
Ja.
Eine erste Beschäftigungstherapie-Ausbildung wurde vom englischen Roten Kreuz in den 50er Jahren bei uns eingeführt. Die haben uns diese Ausbildung gebracht. Und da war eine ganz strikte Klarheit, dass es nicht um Arbeit geht. Es geht um Beschäftigung, weil Arbeit diese fürchterliche Vergangenheit der Euthanasie hatte. Ja? Und das sage ich bis heute überall. Das ist so eine Hypothek gewesen. Ich kann das verstehen, dass diese Bastelei dann da völlig im Vordergrund stand. Und als ich aus England zurückkam, hatte ich richtige Kämpfe, weil dann die Linken und die, da gab es ja viele Gruppierungen, die jetzt irgendwie alles neu machen wollten, gesagt haben, diese Ausbeutung machen wir nicht mit. Keine Arbeitstherapie für irgendeinen psychisch Kranken, das hatten wir im Dritten Reich. Mhm. Und wir haben ja erst Ende der 70er Jahre in der DGSP durch Klaus Dörner und ein paar andere veranlasst, überhaupt angefangen, über diese Gräueltaten zu sprechen.
Ja, ja.
Und das Buch, was der Arndt dann rausgebracht hat, mit vielen anderen zusammen, Der Krieg gegen die psychisch Kranken,
ja.
Das war eine Dokumentation dieses Mannheimer Kreises in Ricklingen,
ja, ja.
78 oder wann,
ja, ja, genau.
Und das war das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir müssen das alles auf den Tisch legen. Das Klaus Dörner hat es privat gemacht, aber es hatte nie eine größere Wirkung. Und die DGPBN hat es 20 Jahre später hingekriegt.
Ja, ja, ja. Ja. Es gab ja innerhalb der psychiatrischen Anstalten damals, Mitte der 70er Jahre, sogenannte Kolonnen.
Ja.
Also so,
ja.
Die bestimmte Arbeiten machten oder so.
Ja.
Das war natürlich bei uns jungen Kritischen, war ein rotes Tuch.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Ich denke da heute auch anders drüber.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich meine, ohne die Arbeit hätte auch so eine Anstalt gar nicht funktionieren
Nein.
können. Aber
ja, ja,
das
ja.
kann man ja auch positiv
ja,
interpretieren.
Ja, ne? Ja. Also, wenn es um diese handwerklichen Dinge ging, hat Langenfeld ja auch sehr lange einen ganzen Bio-Bauernhof aufgebaut,
ja, ja,
und so. Dann war das vielleicht wieder ein neues Verständnis, was übrigens im 19. Jahrhundert bei meinem Urgroßvater gesehen wird.
Wenn wir jetzt nochmal vor die Enquete gegangen sind, würde ich jetzt mal so einen Sprung machen zum Landschaftsverband.
Meine wesentliche Basis für meine Arbeit hier in Nordrhein-Westfalen war, dass ich 10 Jahre bei der Neuen Rheinischen Zeitung war. NRZ.
Ach, bei der NRZ.
Die erschienen damals ja von oben Emmerich bis runter nach Essen und so. Übrigens von Marx gegründet und Engels. Ja. Und hat die ganze Zeitungsrasur, die jetzt in den letzten Jahren stattgefunden ist, nur durch die Kooperation mit dem Hauptkonkurrenten überstanden, so ähnlich wie zwischen Stadtanzeiger und Kölnischer Rundschau. Das ist ja ein Kapitel für sich, das Zeitungssterben. Und da habe ich A, gelernt, wie Kommunen funktionieren, weil ich für die Kommunalpolitik in Köln zuständig war als Berichterstatter und wurde dann auch Leiter der Redaktion hier in Köln und hatte auch in Essen, wo die Zentrale ist, so eine Chefreporter-Situation. Also ich hatte einen ziemlichen Namen als Journalist in Köln,
ja.
im Rheinland. Und deswegen hat der Landschaftsverband damals gesagt, dem angeln wir uns. Weil der Landschaftsverband litt chronisch unter diesem verrückten Namen Landschaftsverband.
Ja.
Können Sie mir mal ein Radieschen verkaufen und sowas.
Und, ja,
und da habe ich dann ja fast 10 Jahre, wie lange habe ich da gearbeitet? Fast 10 Jahre.
Ne? Ja, bis 1980.
Ja, ja.
Oder also, 79, ja.
Oder 6-7 Jahre. Und das waren optimale Arbeitsbedingungen. Es hat mir kein Mensch reingeredet. So viel Freiheit wie ich als Journalist hatte kein Journalist. Man musste nur aufpassen, dass man nicht in das Kreuzfeuer der konkurrierenden Parteien kam, wenn eine den Eindruck hatte, der bedient hier nur meine Partei. Und das ist mir aber meistens misslungen.
Ja. Misslungen?
Missglück, nee, Gelungen.
Ah, Gelungen, ah, ja,
ja,
okay.
Ja. Und weil ich Studienreisen begleitete und dafür auch die Öffentlichkeitsarbeit machte, waren wir x-mal in den Niederlanden.
Ah, ja,
und die Niederlande waren uns ja damals so viele Meilen voraus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ich habe immer gesagt, wenn ich nochmal auf die Welt komme, da werde ich einfach Teilnehmer einer Fördermaßnahme in einer niederländischen Behindertenwerkstatt. So viel Geld kriegten die.
Ja,
ja. Ja. Plus gute ambulante Versorgung, plus alles. Es ist ja alles nachher eingedampft worden, weil es nicht finanzierbar war. Ne?
Hm.
Aber es zeigt doch, was da für Potenzial dahinter ist. Und das Personal war gut ausgebildet. Die Leute, die uns führten dann, wenn wir die Anstalten besuchten, wurden zunächst mal mit Frau Doktors angesprochen. Mhm. Und sagten immer, ich bin keine Doktor, ich bin eine einfache Krankenschwester. Mhm. Bis wir merkten, die hatten eine Ausbildung mhm. im Verhältnis zu unserer. Also unglaublich, ja. Mhm. Und das ist geblieben. Und das habe ich immer sehr breit getreten in den Medien. Der Landschaftsverband selbst hatte ja auch viele Medien intern, die aber immerhin an die Politik gingen. Düren zum Beispiel, dieser ja. Reformanstalter, das ein Produkt von diesem Nordlandreis.
Ja.
Also das hat mir da gut gefallen. Mhm. Haben eigentlich auch alle gesagt, du bist verrückt, dass du hier weggehst.
Wegen mir, gell?
Ja.
Und du hast ja auch in der Zeit mit dem Kuhlenkampf schon so viel zusammengearbeitet und die Kurzfassung der Enquete gemacht.
Da war ich aber, war ich da beim Landschaftsverband oder war das Stift drauf? Das bringe ich durch.
Ja, wie immer. Ja,
zumindest hatte ich mich mit dem Kuhlenkampf, also angefreundet ist zu viel, er war ja ein sehr distanzierter Mensch, aber wir hatten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und haben uns oft amüsiert über diese Hochburg des deutschen Bürokratismus. Aber in die Expertenkommission bin ich gekommen über die Stiftung Rehabilitation.
Das war ja die nächste Etappe von Ihnen.
Ja.
Nach dem Landesverband.
Das war eigentlich ganz simpel. Der Boss der Stiftung Rehabilitation wollte.
Werner Boll hieß der.
Wollte unbedingt die Christiane haben. Und dann hat die gesagt, das geht aber nur, wenn sie meinen Mann an eine anständige Stelle besorgen. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir den zum Beauftragten der Stiftung für die Weiterentwicklung der beruflich-sozialen Eingliederung seelisch Behinderter.
Mhm.
Und die Stiftung ist ja kein Begriff, ne? Also Berufsverlauf, ist ja ein Begriff.
Ja.
Da sind ja praktisch 40 solche Zentren für Erwachsene, verschiedene Gruppen und sowas entstanden. Und die wurden fachlich vom Arbeitsministerium koordiniert, aber getragen von Stiftungen vor Ort auf höchstem Niveau. Ja.
Berufsförderungswerke.
Da habe ich eigentlich gelernt, was stringente Hilfe für Benachteiligte ist. Nicht so blauäugig und dieses, also vieles, was in Deutschland da an Kultur entwickelt worden ist, kann ich zwar verstehen als Sehnsucht nach Freiheit, die Generation, die diese Sehnsucht hatte. Hat ja gar keine Freiheit vermisst, aber das denken sie alle.
Das war eben der Werner Boll, der war ein außergewöhnlicher Direktor dieses Berufsförderungswerks und der Stiftung. Der hat eben auch erkannt, dass neue Wege, gerade für die psychisch Kranken und deine Stelle, gell, wichtig ist, aber das hat uns beide, ich meine wenigstens mich, immer auch in Konflikt mit den ganzen Psychiatern-Freunden gebracht, weil die gesagt haben, für psychisch Kranke ist es viel zu hoch, das ist eine Ausbildung, um Gottes Willen. Mhm. Außerdem ist das überhaupt nicht, was die Menschen psychisch brauchen. Da muss dann die Behandlung abgeschlossen sein. Und diese Berufsförderungs- und Bildungswerke, es gibt ja für Jugendliche und Erwachsene, war ja eigentlich eine Spezialität von Deutschland, also aus dem Nachkrieg geboren. Erst für Körperbehinderte, Kriegsversehrte. Weißt du was, ich muss gerade unterbrechen, jemandem ein Protokoll geben. Nur eine Minute, eine halbe Minute, ist der Herr Feldschuster.
Mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsförderungswerke ein Konzept zu erarbeiten. Das Konzept kam natürlich von der Stiftung. wie man das erweitern könnte. Und im Laufe der Zeit haben sie sich alle dicke getan, dass sie auch psychisch Kranke nehmen. Das wurde nachher ein richtiger Wettlauf. Und vor allen Dingen für die Berufsbildungswerke sind fantastisch, weil da hast du noch mehr Zeit. Ich glaube, ein Jahr Vorbereitung, 3 Jahre für eine Ausbildung und noch ein Nachsorgejahr. Und das Gegenargument war eben aus der Sozialpsychiatrie, das ist ja nicht Gemeinde, also da herrschen ja auch in dem System der Sozialpsychiatrie herrschen ja auch zum Teil völlig provinzielle Denkweisen. Ne? Dass einer in Köln geboren ist und am Wochenende nach Dortmund fährt und dann mit Freunden, mit seinem Verein, wenn die da spielen, quer durch die Welt fährt, wird er gar nicht wahrgenommen.
Dieser Knotenpunkt, der war vielleicht also ja auch von unserem Lebenslauf her interessant. Also ich kam ja aus England und Häfner und andere haben Bennett besucht. Und da haben wir sogar Dinnerpartys gegeben. Also ich habe Heinz Häfner kennengelernt in London.
Oh, und, das alles
ja, pass auf. Und daraufhin hat er gesagt, wenn Sie zurückkommen, kriegen Sie eine Stelle in einer Tagesklinik, die ich in Mannheim aufmachen werde. Hat er nie aufgemacht. Ich saß in Heidelberg, habe keine Stelle gehabt. Und da hat der Häfner mit dem Boll, mit dem Werner Boll gesprochen, warum auch immer, gesagt, können Sie dieses Mädel nicht irgendwie unterbringen? Und da habe ich gesagt, ich habe ja keine Stelle, ich muss dann also irgendwie an diesem Berufsförderungswerk, von dem ich noch nie was gehört habe, was es überhaupt war, anfangen, wollte das überhaupt nicht. Ich wollte ja Sozialpsychiatrie.
Ja.
So, und habe wirklich 6 Jahre Berufsfindung für psychisch Kranke gemacht, weil das für die neu war damals. Das war die Zeit, bevor der Arndt diese Stelle...
Weißt du, was Berufsfindung ist?
Berufsfindung.
Ja. Du erprobst wirklich systematisch, was jemand kann und wo das Potenzial ist und leitest daraus einen Förderplan ab.
Ja.
Und der geht dann an die Behindertenabteilung des Arbeitsamtes.
Ja.
Und da gibt es bis heute eine Spezialabteilung, die das auch abarbeitet. Also die Bundesagentur wird ja jetzt nur immer wegen irgendwelcher Drückeberger oder zu hoher oder niedriger Sätze gemacht. Die ist hochkompetent. Ne?
Ja, aber der Punkt war der, dass ich in den 6 Jahren gemerkt habe, da kommen sie aus ganz Deutschland, manchmal mit Familie und dann haben sie einen armen Psychosekranken und das soll ich in 4 Wochen erproben, ob der geeignet ist für eine kaufmännische Ausbildung. So.
Ja.
Ich habe gesagt, das ist ein völliger Quatsch, da fehlt alles dazwischen. Ja, da fehlt eigentlich, dass man überhaupt mit den Menschen arbeitet und ihn langsam dahin führt, wenn das überhaupt kann. Und dadurch habe ich zum Boll gesagt, das stimmt ja alles nicht, es muss was anderes passieren. Und da bin ich dann 76 freigestellt worden für die Schaffung von dem Berufs BTZ.
Ja,
also von was ganz anderem. Ich wollte eigentlich eine Tagesklinik machen, wie ich es bei Bennett kannte und ein bisschen weiter. Aber in einem deutschen System kann man entweder klinisch mit der Krankenkasse oder beruflich arbeiten. Und es war aber unser Glück. Ich hatte 4 Jahre, war ich freigestellt, es wurde nichts. Hat immer wieder Sitzungen gemacht und gesagt, das muss aber was werden und machen Sie weiter. Hm. Und 1980, da war der Arndt dann eben auch schon da, haben wir die erste BTZ eröffnet. Und ich bin nachträglich so froh, dass ich nicht in einer Tagesklinik von Herrn Häfner als Ergotherapeutin unter einer ärztlichen Hierarchie gelandet bin. Das war zwar eine harte Schule, dieses neue System kennenzulernen, aber mit dem BTZ wollten wir das ja auch verbinden. Da waren wir aber Abtrünnige, also Perks und Dörner, die ganzen Matadore haben gesagt, wisst ihr was, also eigentlich seid ihr nicht von, zu mir wenigstens, beim Arndt war es anders, Ja, du bist ja in ein anderes System gegangen. Das ist eigentlich für psychisch Kranke nicht das Richtige.
Also da habe ich die Provinzialität dieser Sozialpsychiatrie kennengelernt. Auch der Kuckler, dem habe ich gesagt, Rainer, Millionen, zweistellige Millionen besorge ich dir in Brüssel. Das lasse ich mal prüfen. Das Witzige ist, dass das in den Köpfen auch so fortschrittlicher, mutiger, guter Leute eine Angst herrscht, was zu machen. Und das hemmt ja Deutschland bis heute, was unser Bürokratieüberdruss war. Das ist ein tödlicher Krebs, ist das. Ja, es gibt ja aber kein Land, das kann sich in Brüssel auch niemand vorstellen, dass du Heerscharen von Leuten nimmst, die wahrscheinlich nur die Kippen zählen, die an einem Tag auf einem Gang zertreten werden. Die anderen machen aber die Taschen auf.
Ja.
Aber in dem Zusammenhang, einen Trumpf hast du für meine ganze Karriere damals gemacht. Also, wer das BTZ dann aufkam, er war frisch nach Heidelberg gekommen, nicht besonders glücklich.
Da war das erste BTZ, ne?
Ja, 1980. Also vier Jahre hatte ich da frei bekommen und dann ging es auch in den Start und da hat der Arndt aus ein EU-Projekt besorgt, da warst du in so einer Art Forschungsabteilung dieser Stiftung und das hat das BTZ beforscht, das heißt, wir konnten mehr Personal einstellen, ich konnte in eine bessere Besoldungsklasse kommen, nämlich ich bin ja nur eine Ergotherapeutin, bin dann also in...
Ach, hör doch mit der Platz
auf. Ja, nein, so hätte ich ja die Stelle im Landesverband gar nicht bekommen. Das hat schon alles seine interessanten Aspekte, ja. Dass wir da auch das Konzept beforscht haben. Es war dann leider nur so, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mal dem Arndt folgen, du warst unglücklich in der Stelle und dann sind wir nach Köln zurück. Also ich habe dann das BTZ dort verlassen, das erste.
Ja.
Aber kann man dann noch eins.
Ja. Wann war das in Köln denn?
Das hat 93 begonnen.
Ach, 93.
Und dazwischen waren die 7 Jahre im Landschaftsverband in der Stelle, wo ich in diesen Anstalten die Arbeitstherapie hätte renovieren, beeinflussen und sonst was können und müssen. Aber das war für mich ein Rückfall in Institutionen, die ich gar nicht mehr wollte.
Ja, ich verstehe. Aber wenn du sagst ja einerseits an Bürokratie, aber das hört sich für mich ja auch so an, wenn ihr das erzählt, dass es auch so eine, so was Dogmatisches war, so zu Lager. Da sind die Sozialpsychiatrie, die irgendwie eine Vorstellung hat, das muss möglichst in der Gemeinde alles sein, aber so diese normalen Strukturen, die man also jetzt für Arbeitsfindung oder überhaupt diese ganze Berufsförderung, das waren ja Strukturen, die existierten, die man aber nicht nutzen wollte oder das hört sich so
ein bisschen... Nein, da galt, die sind ja durch Spezialangebote alle entlastet worden, sich mit schwierigen Leuten zu beschäftigen.
Okay.
Also das für Blinde und Gehörlose, es Spezialschulen und Förderstätten gab, war ja nachvollziehbar. Aber mit den geistig Beeinträchtigten und den psychiatrischen Fällen, da ist ja keiner klar. Ne?
Ich meine, durch den Integrationsfachdienst war ja auch so eine Entwicklung. Ich habe mit denen auch mal gesprochen. Die gibt es ja auch schon 40 Jahre.
Die haben hohe Verdienste da.
Ja.
Wir haben ja hier einen Supermarkt. Da war zu manchen Zeiten jeder zweite Arbeiter, diese Regalbeschicker aus der Anstalt hier.
Ja.
Und sind dann auch verselbstständigt worden. Die Alexander haben ja das Glück, dass sie einen Haufen Grundstücke haben und bauen können. Und da hat sich derartig verändert hier, das Leben in diesem Stadtteil.
Also man könnte sagen, die 80er Jahre, um daran anzuknüpfen, gell, die waren also schon geprägt durch ziemlich viele Initiativen, die psychisch Kranke im Bereich Arbeit und zwar auf allen Ebenen weiterkommen konnten. Also das war eben die Werkstätten. In meiner Zeit, Der Kugler hat mich gezwungen, ein neues Konzept für die Werkstätten psychisch Kranker zu machen. Ich wollte das gar nicht.
Die musste
so, so, und dann hat die Martina Hoffmann aber eines Tages gesagt, das war für uns das wichtigste Konzept in der Abteilung 7, da in der anderen, was ihr gemacht habt. Berger und ich, wir haben alle dran rumgeschraubt und es ganz anders aufgezogen, dass die Leute eben auch qualitätsvolle Arbeit und Aufstiege machen konnten und so. Ich habe da Sachen machen müssen, die ich habe ich ungern gemacht in den ganzen 7 Jahren Landschaftsverband. Aber wenn ich zurückblicke, deswegen wollte ich das sagen, sind sehr viele Sachen entstanden gemeinschaftlich. Also wir haben ja auch die FAF gegründet, der Arndt und Kuhlenkampf, andere dabei, um für die, was jetzt Inklusionsfirmen heißt, ein Dach zu bilden. Das war natürlich toll. Und dann der IFD und die Werkstätten, es waren schon 3 Sachen, die sich wirklich entwickelt haben. Und bei allen 3 haben wir ein bisschen mitgeschraubt.
Die 70er und die 80er Jahre, die waren ja in der Psychiatrie so ein bisschen wie die Hippie-Jahre beschrieben. Ne? Also so, da war irgendwie viel los, da waren viele neue Ansätze, aber eben auch sehr medizinisch orientiert. Und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen rausgearbeitet, so dieses Thema Arbeit hing immer so hinten dran, wenn überhaupt, kam viel später. Würdet ihr euch denn eher als Realos bezeichnen, was so eure Tätigkeiten anging? Ist das so?
Warte mal, wann war die AIDS-Krise? Das war eine entscheidende Wende für die Psychiatrie auch. Mhm. Weil eine neue Gruppe auch in die PSAG kam, die ganz stringente Konzepte hatten der Durchsetzung. Und nicht diese abwartende Haltung der Sozialarbeiter. Willst du noch einen Keks oder so? Und das hat natürlich das Gesundheitswesen durcheinander geschüttelt. Und das wurde ja dann auch getoppt, jetzt durch die anschließende Drogenkiste. Die, wo Köln relativ weit war schon, dieser total überforderte Rau, sich nicht hat bequemen können, da wirklich Rabatz zu machen. Das liegt aber natürlich auch wieder daran, dass die Frau Reker zwar behauptet hat, sie wäre parteilos, den Grünen erzählt hat, sie sei eigentlich Grüne, und der CDU erzählt hat, ich bin ja eigentlich eine von euch, ich spiele Golf und deswegen weil der jetzt auch niemand eine Träne darf.
Naja, aber muss man wissen, dass hier Kommunalwahlen sind.
Diese Gruppen, also die Gruppen, die sich um Junkies und so gekümmert haben, die haben da 9-3 freigebracht. Und das habe ich auch ins Sozialamt hereingeholt, weil das anstand.
Ja. Ich möchte nochmal zurückgehen, denn ich habe vom... Damals, als ich in England war, da waren ja ganz ausgeflippte Gruppen. Also positiv war der Maxwell Jones mit der therapeutischen Gemeinschaft. Ja, und die hat aber Bennett aufgegriffen, positiv und real, würde ich sagen, für die Gemeinschaft in der Tagesklinik. Er hat eine Gemeinschaft gebildet mit uns, mit Patienten, anderen. Da haben wir verschiedene Gruppenveranstaltungen gehabt. So. Dagegen waren sie aber, dass der Reng...
Reng
in England, in London, zur selben Zeit habe ich auch besucht, eben alle psychotischen Leute, die er wollte, ohne Medikamente in irgendwelchen Teilen von London untergebracht hatten, die haben sich auch umgebracht. Also es waren schlimme Zustände. Ja, und da hat man im Mordsti gleich gesagt, also wir sind, konservativ real. Und ich war es auch. Also das war verrückt, was die gemacht haben. Aber als wir dann nach Deutschland kamen, ich kam ja nach Heidelberg, da waren ja andere Verrückte. Die haben sich ja erschossen gegenseitig. Das Patientenkollektiv und da ist ja der Kollege vom Häfner erschossen worden von einem. Gell? Daraufhin hat der Häfner so eine Angst gekriegt, dass er nur noch in einem Turm des Zentralinstituts regiert hat. Das heißt, ich komme zurück und denke, ich bin reallos, praktisch, community-orientiert. und habe da in Heidelberg die schlimmsten Zustände, die dann aber auch sich abgeebbt haben. Ja, dann kam die RAF auch noch, also ja, nicht zu vergessen, gell? Also es waren schon verrückte Zeiten.
Ja, ja, das meinte ich so mit Hippie-Jahre, da war ja wirklich was los, aber nicht alles zu gebrauchen jetzt. Und deshalb kommst du auf diesen Begriff Realo, also dann bestimmte Visionen zu haben, die auch umsetzbar sind.
Aber ich muss noch einen Punkt sagen. Bei der Parkson war ja gleichzeitig bei Häfner gewesen. Und der kam aus Amerika und hat wirklich die therapeutische Gemeinschaft und auch alle Berufsgruppen also wirklich so bedient, wie ich das aus England kannte. Er hat ein Buch ja geschrieben, Kommunale Psychiatrie, das Rote Buch kennst oder so. Ja.
Sehr gut.
So, dadurch, dass er von Häfner rausgeschmissen wurde, deshalb meine ich, dass die Psychiatrie eine ganz andere Richtung genommen hat, wenigstens in Mannheim. Nämlich, er hatte die Idee auch aus Amerika, nicht neue Institutionen und neue psychiatrische Tagesstätten und BIVO und das zu gründen, sondern zu nehmen, was da war. Das Sozialamt hatte schon Werkstätten, Wohnungen gab es auch schon. Das war sein Ansatz, und die zu beraten, die da schon waren. Und dieser Ansatz hätte für die beruflichen Sachen auch gelten können. Nichts Neues zu gründen oder irgendwelche neuen Werkstätten, sondern das, was war, für die psychisch Kranken zu beraten.
Ja,
und ich finde, da war ein Riesenschnitt, weil das ist nicht mehr in Deutschland realisiert worden.
Das war ja auch so die Auseinandersetzung mit der italienischen Psychiatrie, dass die ja auch die Idee hatten, eigentlich das zu nutzen, was kommunal, also für alle Menschen gleichermaßen da ist, und keine so Sondereinrichtungen zu schaffen.
Du sagst immer, die italienische Psychiatrie ist eigentlich die fortschrittlichste.
Ja, das ist die soziologisch und politisch am besten durchdacht ist. Das ist natürlich auch ein Stück materialistisch. Für den Basaglia war ein Patient ein wichtiges Familienmitglied. Das A kostet, wenn es in der Anstalt ist, weiß ich wie viel, aber vor allen Dingen bringt es Geld, wenn er irgendwo was, einen Job hat. Und dann hat er denen eben Jobs gegeben. In der Anstalt. Das Geld war ja da. Das ist für die Anstalt das Geld umgesteuert. Das war eine genial und sauber gedachte und leicht nachvollziehbare Sache. Hat ja auch funktioniert.
Ja, bis heute mit den Kooperativen. Ja. Da war noch ein interessanter kleiner Punkt, dass Bennett ein Gutachten machen sollte über Basaglia im Namen der WHO. Er kommt hierher zu uns zu Besuch und sagt, es ist mir so peinlich, ich bin es gebeten worden, Basaglia zu begutachten. Und im Herzen war er auch dafür, er war eigentlich auch dafür.
Ja, ja.
Aber die Engländer sind einen anderen Weg gegangen. Die haben 20 Jahre gebraucht, und er hat es noch erlebt in den 90er Jahren, dass sie 40 Anstalten geschlossen haben. Das war für ihn ein absolutes Highlight, aber ein ganz anderer Weg als Basaglia.
Ja, ja, ja.
Und das
die
war
haben
aber
sie umgewandelt.
Im 0,nix,
Ja, toll.
Und nicht in 20 Jahren sorgfältige englische Planung. Das waren die Unterschiede. Ja. Und zwar ist es so, dass die Mental Health Bewegung ganz toll war. Also während sie den Plan hatten, 20 Jahre zu nutzen, bis die Anstalten wirklich geschlossen werden, haben sie ja die ganze Mental Health Bewegung aufgebaut. Und die haben die tollsten Tagesstätten gemacht, die gar keine Tagesstätten mehr waren, sondern so Studios, so wie Volkshochschule, so ähnlich. Und das ist alles ziemlich kaputt gegangen. Fing schon mit der Thatcher an. Also das ist wirklich auf einem miserablen Standpunkt.
Ja,
also da ist, glaube ich, ein unglaublicher Niedergang, vielleicht auch durch Brexit und alles.
Mit Psychiatrie?
Doch, natürlich, das sind die Entwicklungen.
Nein, das kommt darauf an, wenn du jetzt einen Bereich des Staates so sich selbst überlässt, dass du ihn nicht vernetzt, in Riesenorganisationen wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Kirchen, pipapo. In Deutschland kann Herr Merz und dieser neue Hampelmann, den er da jetzt hat, wenn man sagt, die sind alle so faul, können die gar nicht viel ausrichten, weil diese Proteste hält kein Dings durch. Wir werden auch sehen, dass die im Kopf kleiner gemacht werden von Merz selber. Die sind gut jetzt als Stimmenbringer und so. So eine weitgehende Sozialgarantie, wie wir die im Grundgesetz haben.
Aber siehst du das denn kritisch oder wie verstehe ich das jetzt? Oder
die englische. Die haben die Ressourcen, die kostbarste Ressource in Großstädten ist ja das Grundstück. Und die Macht der Gemeinde zu bestimmen, was damit passiert. Und wenn du jetzt eine Anstalt auflöst, wie bei Bonn zum Beispiel, gewinnst du schöne Gebäude und Flächen für dringend notwendige Wohnungsbau. Und wenn du es gut wirtschaftest, kannst du dann auch aus solchen Einnahmen therapeutische Dienste finanzieren. Also so eine Senke.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Das war das Allegro con Fuoco aus Dvořáks Symphonie aus der Neuen Welt, um mal ein paar schöne Töne aus der Neuen Welt zu hören. Die Medien sind um diese Jahreszeit immer voll mit Rückblicken, Jahresendbetrachtungen und Bewertungen der kulturellen Ereignisse des vergangenen Jahres. Da schließe ich mich einfach an und gebe auch ein paar Meldungen ab. Im Fernsehen gab es auf Arte eine Dokumentation über die Band Steppenwolf. Gibt es wahrscheinlich immer noch in der Mediathek. Erstaunlich, weil es in diesem Jahr auch eine Kinodokumentation über die Band gab. Habe ich beides gesehen. Beide Filme sind interessant und ausgesprochen unterhaltsam anzusehen. Der Song Born to be Wild hat zwar schon fast 60 Jahre auf dem Buckel, rockt mich aber immer noch. Ich habe auch die Single seit damals in meinem Bestand. Heavy Metal. Eine Inszenierung von Wagners Ring ist auch immer ein Ereignis, auch auf seine Art Heavy Metal. Leider ließ mich das Rheingold im Kölner Staatenhaus völlig kalt. Die Inszenierung war mir zu gewollt und, wie ich fand, völlig daneben gegriffen. Nicht nur für mich absolut nicht nachvollziehbar. Mal abwarten, wie es im kommenden Jahr weitergeht. Dann ist der neue Roman von Thomas Pynchon erschienen, den habe ich allerdings noch nicht gelesen. Die Meinungen und Kritiken dazu gehen weit auseinander. Wir werden sehen. Gesehen habe ich den Film One Battle After Another von Paul Thomas Anderson, der von Pynchons Roman Vineland inspiriert sein soll. Es geht um einen Mann, der in den 60er Jahren Mitglied einer linksradikalen Gruppe war, die Anschläge verübte, Gefangene befreite und Banken überfiel. Gespielt von Leonardo DiCaprio werden dieser Mann und seine Tochter heute gejagt von einem rassistischen Cop, gespielt von Sean Penn. Ein absurder, schräger Actionfilm. DiCaprio war lange nicht mehr so gut. Die Filmmusik stammt wieder mal von Johnny Greenwood, dem Gitarristen von Radiohead, der bereits bei 5 Filmen von Anderson die Musik beigesteuert hat. Und von Radiohead gab es dieses Jahr ein Live-Album passend zur derzeit laufenden Europatour der Band. Das war vom Live-Album von Radiohead der Track There There. Ich habe leider kein Ticket für eins der fünf Deutschlandkonzerte von Radiohead in Berlin bekommen. Wenn man den Kritiken der bisherigen Konzerte glauben darf, habe ich da wohl was verpasst. Naja, vielleicht gibt es noch irgendwann eine neue Live-LP. Gut gefallen hat mir auch das Reissue des Small Faces-Albums The Autumn Stone. Eine Box mit fünf LPs. Was will man mehr? Klingt auch mehr als 50 Jahre nach der Originalveröffentlichung grandios. Hören wir mal kurz rein. Afterglow von den Small Faces. Das soll für heute genügen. Es gab noch jede Menge guter Platten, Bücher und Filme im vergangenen Jahr. Vielleicht komme ich nächstes Mal darauf zurück. In den kommenden Tagen werden aber viele sicher wieder häufig den alten Johann Sebastian hören. Daher hier noch ein paar Takte aus dem Weihnachtsoratorium. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Wir lieben euch.
In diesem Sinne auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Das hier war noch nicht die letzte Episode in diesem Jahr, sondern die folgt in 14 Tagen. Bis dahin. Ciao, ciao.